planen die und machen die Arbeit. Ja, dann gibt's mal kurz hier einen kleinen Wolfsbarsch, einen gegrillten und so weiter. Dann wird hier kurz gegessen und dann geht's weiter und dann. Also ich fand einfach die Einstellung oder die grundlegende Lebenshaltung, die da vielleicht auch durch diese Kaffee-Bistro-Thematik ein bisschen hervorgerufen wird, unglaublich, unglaublich entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich mir so gesagt habe, oh, warum, das würde ich mir so gerne für uns hier auch wünschen in Deutschland, ne? Aber wir sind halt so ein bisschen die 7.30 Uhr Büro, 16.30 Uhr Feierabend, zack, 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 zack.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, irgendwie ist es ja die Bayern-Tour aktuell 2026, obwohl so richtig Bayern ist es jetzt gerade ja nicht. Ich glaube, da ziehe ich meinen Schiefer ein. Ich bin im Frankenland für euch in dieser Folge und in einer ganz kleinen Ortschaft.
Genau. In Gössersdorf, hallo. Ich bin übrigens der Dominik.
Genau, und jetzt hat er sich selber vorgestellt. deswegen übernehme ich es gerade. Ich bin heute bei Dominik Alex.
Genau, im Gasthof Alex in Gössersdorf. Tatsächlich im schönen Oberfranken gelegen, ganz kleine Ortschaft. Wir haben 120 Einwohner tatsächlich. Also ist recht überschaubar, liegen ganz grob zwischen Coburg und Bayreuth.
Genau, und es ist ja auch so das Schöne, stelle ich fest, wir haben heute beim Autofahren auch darüber geredet, durch den Podcast, man kommt ja in Ecken von Deutschland, wo man normal nicht hinkommen könnte.
Das glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, das habt ihr wahrscheinlich halt selber gemerkt, Gössersdorf ist keine Durchgangsortschaft. Also hier muss, wir sagen immer, hier muss man schon her wollen. Die Fahrt lohnt sich, glaube ich, schon. Und was ich tatsächlich auch glaube, ist schon das Thema, wie du schon angesprochen hast, dass wir, glaube ich, mehr Sachen aus Deutschland gar nicht kennen und bei uns ist eigentlich brutal schöne Ecken gibt. Also Land auf, Land ab, ob Nord, ob Süd, ob Ost, ob West, gibt es extrem schöne Ecken. Ich glaube, wir Deutschen neigen halt im Endeffekt eher dazu, lieber ins Ausland zu fliegen. Ich sage immer, es war wahrscheinlich jeder schon mal in Thailand, aber die Mecklenburgische Seenplatte, das werden die wenigsten gesehen haben. Genau, muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich in Gössersdorf genauso, wobei wir tatsächlich feststellen, dass die Standortfrage sich in dem Ausmaß überhaupt gar nicht mehr stellt, weil der Gast, der natürlich was Besonderes sucht oder eine besondere Qualität erwartet oder das auch einfach gerne macht, für den ist jetzt eine Entfernung eigentlich gar kein Hindernis mehr, im Gegenteil. Also die Leute suchen vielleicht eher die Ruhe, weil hier ist tatsächlich gar nichts, also sehr wenig bis nichts. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, was viele Leute aus den Ballungsgebieten, die, sag mal, jetzt 2,5 Stunden um uns rumliegen, also Frankfurt, Leipzig, Nürnberg ist eine Stunde weg, tatsächlich, glaube ich, suchen und wollen.
Ich stelle auch fest, mittlerweile, also jeder weiß es ja, Ingolstadt ist ein kulinarisches Niemandsland. Wir haben halt den Vorteil, dass wir sehr viele große Städte eine Stunde um uns rum haben. Aber ich sage jetzt mal, eine Stunde für Fine Dining Sterne Restaurant, glaube ich, nimmt ja jeder im Kauf.
Ja, also ich glaube, da ist die Stunde eher der Tagesausflug. Ja, also da fahre ich hin und nehme das sogar warm, Abend wieder zurückzufahren. Also das merken wir im Endeffekt auch. Gäste bei uns, die eine Stunde fahren, die kommen, essen hier, genießen den Abend und fahren tatsächlich dann wieder nach Hause. Aber tatsächlich ist es so, also das merkt man tatsächlich auch an der Freundin und mir. Ja, wir würden auch, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich muss jetzt heute oder im nächsten Urlaub ins Saarland fahren, dann fahren wir ins schöne Saarland. Ja? Oder nach Hamburg oder nach Berlin, dann ist das für das, also und jetzt rein nur für das Thema Essen. Und das ist dann im Endeffekt, muss man ganz ehrlich sagen, gar kein Thema mehr. Und ich glaube, das ist ja im Endeffekt, also ich vergleiche das immer ganz gern tatsächlich mit dem Klamottenladen, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich natürlich im Endeffekt sage, wenn ich jetzt der Meinung bin, es gibt jetzt irgendwo, keine Ahnung, nehmen wir mal an, in Ingolstadt den Klamottenladen, der mich total zufriedenstellt und super Verkäufer und da fühle ich mich einfach umarmt und wohl und ich finde da immer was, ja gut, dann fahre ich halt dahin. Also und so ist es, glaube ich, im Endeffekt mit einem Restaurant genauso. Das ist einfach eine Dienstleistung. Wir sind im Dienstleistungssektor unterwegs und wenn sich da jemand wohlfühlt und das, die Dienstleistung schätzt, dann fahren die Leute überall hin.
Werbung.
Ich habe für euch wieder etwas getestet und ich muss sagen, es hat mich von Anfang an begeistert. Was es war, von Delta bekam ich das Delta Kalbin Bayerisches Wiesenrind zur Verfügung gestellt, das mich sofort durch die hohe Qualität des Fleisches überzeugt hat. Diese wird garantiert durch die traditionelle Viehhaltung der Landwirte, die besondere Tierrasse und die spezielle Fleischverarbeitung. Als das Fleisch von Delta bei mir eingetroffen ist, musste ich es natürlich gleich einmal anschneiden und die Marmorierung war wirklich toll, was sich später nach dem Anbraten auch in der Saftigkeit und dem Geschmack des Fleisches wiedergespiegelt hat. Und weil ich so begeistert war, gab es auch am nächsten Tag nochmal das herrliche Entrecote. Wenn ich als Kunde im Restaurant das Delta Kalbin Bayerisches Wiesenrind bekommen würde, ich würde glücklich mit einem Lächeln nach Hause gehen. Und wenn auch du deine Kunden begeistern möchtest, dann geh mal auf www.delta-hamburg.de oder schreib doch gleich eine Mail an info@delta-hamburg.de und probier es mit diesem besonderen Stückchen Fleisch.
Werbung Ende.
Du bist ja als Koch ja auch ganz schön rumgekommen, bevor du dich hier ja quasi selbstständig gemacht hast. Du warst jetzt 10 Jahre so ein bisschen on Tour. Hast ja auch einige Festivals, Forehands, Dinners mitgenommen. Gibt es so eine Ecke, sag jetzt mal in Deutschland, die dich richtig überrascht hast, die du nicht auf dem Schirm gehabt hast?
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ganz viele Umwege irgendwie. Durch einen ehemaligen Arbeitskollegen. Dann tatsächlich von Köln damals, wo ich gearbeitet habe, mit La Société, bin ich tatsächlich nach Saarbrücken gekommen, ins Saarland. Und ja gut, also eine direkte Verbindung zum Saarland hatte ich jetzt natürlich nicht. Ja. Das ist wahrscheinlich relativ schwer. Und habe ja dann damals direkt in Saarbrücken gewohnt, habe damals im Le Noir gearbeitet. Wir haben damals, hatte damals 2 Sterne. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich glaube, man nimmt das Saarland manchmal gar nicht so wahr.
Ich war selber im Podcast noch nicht dort.
Ja, also, und dann hat mich aber, muss man ganz ehrlich sagen, Saarbrücken, generell das Saarland, ich habe ja dann auch noch in Pellnernig bei meinem Bau gearbeitet und so weiter. Das hat mich dann tatsächlich so geflasht, weil es halt so klein ist, aber so brutal schön und auch durch den französischen Einschlag, den die ja haben, die Lebensweise ist einfach eine andere, das Lockere, dass ich jetzt ab und zu immer zur Freundin sage, ey, ich möchte so gerne mal wieder ins Saarland fahren, irgendwelche Kollegen besuchen, aber einfach auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl zu genießen. Und deshalb muss man ganz ehrlich sagen, total überrascht. Und es war natürlich auch damals ich wohne und arbeite in Köln. So ein krasser Kontrast. Ja, wo ich am Anfang gedacht habe, ey, um Gottes Willen, was habe ich jetzt gemacht? Und aber dann relativ zügig die Leute total herzlich und so weiter. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich komplett geflasht und ich würde extrem gerne mal wieder hinfahren. Ist natürlich ein Stück, aber wir sind jetzt dran, dass wir das im nächsten oder spätestens im übernächsten Urlaub auf jeden Fall mal angreifen.
Ich starte jetzt mal den Aufruf, weil es mir tatsächlich wie die Schuppen vor den Augen gefallen ist. Ich war noch nie im Saarland. Jetzt habe ich über 70 Folgen.
Ja, das ist.
Ich war noch nie im Saarland.
Hey, die Grüße gehen raus an die Kollegen Sebastian Sandor, Peter Wirbel oder Herrn Bau. Also melden. Funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Genau, meldet euch bei mir. Ich würde mir gerne ins Saarland kommen tatsächlich. Ja, ja. Thüringen hat 4-Sterne-Restaurants, ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Die haben jetzt dann bald alle durch.
Ja.
Aber Saarland noch nicht. Aber Köln, also Köln ist ja auch eine Stadt, finde ich immer, ist ein bisschen overrated.
Muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es damals in Köln, also muss ich für mich persönlich brutal cool. Einfach aus dem Thema raus, weil die haben da, glaube ich, so ein bisschen so eine, ja, die Stadtviertel an und für sich sind da, glaube ich, sehr eng verwurzelt, sehr eng zusammen, man kennt sich da, die Leute und so weiter. Freilich jetzt. Das Thema jetzt zum Beispiel hier Karneval und so weiter, das war natürlich jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, für mich, der aus dem Frankenland kommt und wir schon vielleicht ein bisschen, wir feiern auch mal einen Fasching, ja, aber das war natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, eine komplette Reizüberflutung. Also ich habe die stand da teilweise und dann sind also die völlig abgedreht. Aber war natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, ein brutales Erlebnis. War echt eine coole Geschichte. Am 11.11. Ja, ging da richtig die Post ab Und ich habe gesagt, gut, ich schaue mir das jetzt einfach mal an und so weiter. Ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es jetzt nicht. Aber die haben dich da brutal mitgezogen und ich glaube, das ist im Endeffekt natürlich in Köln, glaube ich, ja, im Endeffekt so ein Thema, ein bisschen gegensätzlich jetzt zum, der Franke ist ja eher ein bisschen der, ja, ich will jetzt nicht sagen der Schüchterne, aber der eher der Zurückhaltende. Und da sind die Rheinländer, glaube ich, ein bisschen anders. Die sind da sehr offen, sehr, hey, komm und jetzt mit und go und los und jetzt machen wir. Und das war damals brutal. Also ich fand Köln eine super Stadt.
Am Ende hat sich jetzt doch wieder zurückverschlagen. Wie kam es dazu, sage ich mal, dass du dein Restaurant hier in diesem beschaulichen kleinen Örtchen eröffnet hast?
Grundlegend ist die Entscheidung natürlich, also ganz grundlegend mal ist es natürlich mein Elternhaus. Seit 1886 im Familienbesitz. Und hier war im Endeffekt schon immer eine Gastwirtschaft, oder ja, sagen wir mal eine klassische traditionelle Gastwirtschaft. Und bis zu meinen Eltern hat auch jede Generation neben der Gastronomie noch einen landwirtschaftlichen Betrieb dazu geführt. Und dann ging es natürlich im Endeffekt irgendwann mal drum, als ich von der Schule rauskam, ja, welchen Beruf, hin und her, das und das. Meine Eltern haben gesagt, hey, pass auf, ist ganz einfach. Du machst einfach das, was du willst. Egal, ob das jetzt mit dem, was wir hier machen, irgendwas zu tun hat. Und dann ist die Entscheidung tatsächlich irgendwie auf das Thema des Kochs gefallen, die Ausbildung. Genau, und dann ging es ja nach der Ausbildung hier gemacht, damals in Bad Staffelstein. Und dann ging es ja 10 Jahre quer durch Deutschland. Und je länger ich sozusagen unterwegs war, desto öfter hat sich für mich sozusagen die Frage gestellt, was denn irgendwann dann mal sein wird oder was kommt denn jetzt danach. Ich hatte dann im Endeffekt im Wald- und Schlosshotel in der Friedrichsruhe beim Boris Rommel die Sous-Chef-Position und dann war schon irgendwann die Frage, hey, pass auf, nimm mir irgendwo in einem Hotel oder in einem Restaurant mal eine Küchenchefstelle an. Und da war für mich aber relativ klar, ich möchte eigentlich nur in dem Restaurant Küchenchef werden, das mein eigenes Restaurant ist. Also nicht für irgendjemand anderen der Küchenchef sein oder sonst irgendwie, sondern natürlich durch die Möglichkeit des Betriebes. Hier meine Eltern möchte ich das im Endeffekt wahrnehmen, weil ich einfach der Meinung war oder jetzt immer noch der Meinung bin, dass ich durch den Laden, der mir selber gehört, A, natürlich die größten Gestaltungsmöglichkeiten habe, B, immer natürlich eine extrem schnelle Resonanz der Kunden, der Gäste und auch der Mitarbeiter bekomme. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich dann am Ende brutal interessant und ausschlaggebend, sodass ich mich dann im Endeffekt im Jahr 2020 entschieden habe, noch in Heidelberg die Meisterschule zu absolvieren, den Küchenmeister noch zu machen und dann sozusagen auf 21, also wir haben sozusagen zum 1.1.21 den Gasthof von meinen Eltern dann übernommen. Und so kam die ganze Geschichte.
Genau. Als Sternekoch hat man in der Gesellschaft ja schon immer noch ein hohes Ansehen. Also für viele ist das ja sehr, sehr weit oben angesiedelt und jeder schaut so ein bisschen nach oben, so als unerreichbar. Ist ja auch so ein bisschen, ja, sag jetzt mal, das Ganze, was der Geil Michelin, glaube ich, auch daraus macht. Am Ende des Tages hat man aber auch die Möglichkeit, sag jetzt mal, doch für den einen oder anderen auch zu kochen oder das ein oder andere zu erleben, was man normalerweise nicht erleben kann oder ein Normalsterblicher vielleicht auch nicht erlebt. Ist ja schon auch ein Privileg.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also im Endeffekt ist es schon so, ja, wir hatten dann im Endeffekt, zum Beispiel jetzt im Wald- und Schlosshotel, ja, im Endeffekt, also wir haben dann mal für Mick Jagger gekocht, Gerhard Schröder, also das waren im Endeffekt schon so Sachen, wo ich sage, okay, ja, das hat man jetzt sicherlich nicht jeden Tag, muss man ganz ehrlich sagen, aber sicherlich ist das ein Thema, wo man ganz ehrlich sagen muss, die Möglichkeiten, die man generell durch den Stern oder durch die gehobene Gastronomie oder durch die Hotels, in denen man arbeitet, das ist schon brutal. Also das hätte man jetzt wahrscheinlich so in dem Ausmaß jetzt hier in Gösersdorf mit einem normalen Gasthaus wahrscheinlich nicht. Wobei man da, glaube ich, auch keine Unterschiede im Handling macht. Die Person ist halt dann, sage ich jetzt mal, schon so ein bisschen ein Wow-Effekt, muss man ganz ehrlich sagen.
Wird man auch beneidet dafür?
Ich weiß manchmal nicht, ob ich beneidet wäre. Also spätestens bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mal meine Arbeitszeiten auflege, dann ist es mit dem Neid relativ zügig vorbei, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist natürlich im Endeffekt, da glaube ich, was man sich ein Stück weit erarbeitet hat. Es kommt ja im Endeffekt nicht von ungefähr. Man wird ja immer wieder getestet. Und für uns ist das halt immer ein brutales Zeichen, hey, pass auf, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Aber natürlich im Endeffekt da dieses brutale Thema mit, es ist schon ein Stück eine Verantwortung oder eine Verpflichtung ja dem gegenüber und veranlasst einen natürlich im Endeffekt dazu, dass man jeden Tag auf jeden Fall Vollgas gibt.
Aber also ich finde es ja schon krass, was da komplett mit dem Stern, sag jetzt mal, generell erschaffen worden ist, weil man hat es ja in sehr vielen Filmen, Serien und überall ist es so, oftmals ja auch auf einen Aufhänger. Viele Frauen werden es erkennen, Emily in Paris, geht es ja auch im Prinzip um den Sternekoch oder wem man einen Koch, der dann einen Stern kriegt. Also das hilft ja dann schon auch, um diesen ganzen Mythos irgendwie aufrechtzuerhalten.
Klar, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aktuell auch so ein bisschen auf der Serie hängen geblieben. Das, weil es so schöne, leichte Kost ist, das ist im Endeffekt nach der Arbeit eine super Thematik. Aber klar, also wir haben das schon selber wahrgenommen, als wir damals die Einladung gekriegt haben zu der Sterneverleihung damals nach Karlsruhe. Wir durften unseren Stern ja sozusagen in Karlsruhe abholen und das war ein Riesenthema. Vor allem hat sich das Ganze erst gezeigt, so ein bisschen, also eigentlich auf der Rückfahrt wieder von Karlsruhe. Wir haben da unendliche Anrufe bekommen von Leuten, sag ich jetzt mal, die meines Wissens, also es sind teilweise Bekannte der Familie, die generell, sag ich jetzt mal, um was generell an schlimm ist, aber die haben mit einer Sternegastronomie nichts am Hut. Aber dieses Thema, hey, der Michelin-Stern, das ist so ein Begriff für so viele Leute, die haben angerufen und gesagt, ey Dominik, ganz ehrlich, wir freuen uns so für dich und die Madeleine, dass ihr das gemacht habt und so weiter. Und da ging es einerseits darum, zu sagen, hey, pass auf, das ist cool, dass ihr jetzt die Auszeichnung gekriegt habt, ja, für ein Thema, das ihr euch sozusagen ausgesucht habt oder für eine Sache, wo ihr euch total dafür widmet, wo ihr jetzt voll drin aufgeht. Und das hat man dann gemerkt, dass das sehr, sehr viele Leute einfach brutal positiv wahrgenommen haben, die eigentlich nichts mit der Materie zu tun haben. Ja, und das, da habe ich dann, das saß ich teilweise im Auto und habe gesagt, also, was ist denn hier jetzt los, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber das war, muss man ganz ehrlich sagen, damals für uns brutal überwältigend.
Kam der ein oder andere überraschende Anruf, mit dem du nicht gerechnet hast?
Tatsächlich sehr viele Briefe kamen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Also tatsächlich kommt plötzlich ein Brief vom Restaurant Mirasur, drei Sterne, gratulieren dir, der Herr Bau nochmal einen Brief geschrieben und so weiter, das Barra ist damals einen Brief geschrieben und so weiter. Also das ist dann, muss man ganz ehrlich sagen, schon sehr, sehr cool gewesen. Und am Anfang denkt man sich also, krass, okay, dass es so dann im Endeffekt auch so wahrgenommen wird, muss man sagen.
Jetzt hast du hier gerade selber ein bisschen geoutet als Emily in Paris-Schauer. Ich habe mich übrigens in der Folge mit Nathalie Leblanc damals, ich oute mich ja gerne nochmal, als das Traumschiff-Schauer geoutet. tatsächlich aus demselben Grund. Ist einfach leichte, einfache, simple Kost, ja, man muss
brutal.
Nicht denken.
Das ist brutal, das ist so angenehm. Und es macht, muss man ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt letztens schon zu meiner Freundin gesagt, es macht brutal Lust auf Paris wieder. Also wir waren vor 2 Jahren zum Urlaub in Paris, genau. Und ja, die Stadt ist natürlich als Koch brutal interessant. An jeder Ecke gibt es irgendwas Gutes, jede Bäckerei ist irgendwie toll und hin und her und das und das. Und also eine völlige Reizüberflutung. Und ich habe gesagt, ich möchte so gerne wieder nach Paris, habe ich gesagt. Das irgendwie macht, also jetzt gar nicht wegen der Serie, aber die Bilder, die Eindrücke hin und her, das und das. Also ein bisschen das sehr laissez-faire Leben, das da so dargestellt wird in der Serie, muss man ganz ehrlich sagen, das ist brutal. Ich habe das damals so genossen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so ein Typ im Urlaub. Ich kann halt auch meinetwegen 8 Stunden in einem Café sitzen, gefühlt 35 Cappuccino trinken und mir einfach die Leute anschauen. Also ich bin da völlig frei dann und völlig glücklich. Und dann, wenn mich am Ende jemand fragen würde, wie war der Urlaub, würde ich sagen, brutal gut. Brutal gut.
Ist es am Ende des Tages so, Serie, Stern, Realität, Stern, sehr viel identisch oder würdest du sagen, das ist weit weg von der Realität?
Ja, ich finde es generell sehr schwierig, diese Küchenthematik so einzufangen in einem Film. Das wird jetzt im Endeffekt immer öfter, sagen wir mal, ja, versucht. Tatsächlich muss man ganz ehrlich sagen, die beste Serie, die finde ich sehr, sehr gut geschafft hat, war im Endeffekt das Thema hier The Beer. Die haben das, muss ich ganz ehrlich sagen, brutal gut eingefangen. Also da hatte ich manchmal auch so ein bisschen Flashback und habe gedacht, boah, Gott, ja, genau so ist es dann im Zweifelsfall vielleicht manchmal. Aber generell ist es sehr schwer, weil es natürlich eine Stimmung ist, eine Anspannung ist, die sich sehr schwer, ja, wie soll ich sagen, schauspielerisch, sage ich jetzt mal, darstellen lässt, ne? Weil sicherlich merkt man da manchmal das Knistern, wenn viel los ist, wenn stressig wird, weil die Konzentration einfach brutal hoch ist. Also deswegen würde ich grundlegend schon erstmal sagen, dass es von der Realität ein bisschen entfernt ist, ja, aber das romantische Dasein eines Kochs in Paris, der dann irgendjemand kennenlernt, das ist natürlich eine Story, die kriegt man generell erstmal nicht kaputt.
Ja, generell sage ich jetzt mal, wenn man die Serien so anschaut, jeder Koch hat eine hübsche Frau.
Ja, tatsächlich ist es so, ja. Ich habe da auch Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher, also kann ich mich nicht beschweren, es passt.
Tatsächlich, ich habe einen Vorteil gegenüber von dir. Gib mir noch 3 Wochen und ich bin in Paris für 3 Nächte. Oh. Hast du Insider-Tipps?
Insider-Tipps muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was wir damals einfach festgestellt haben, sämtliche Bäckereien ausprobieren, die es gibt, weil wir haben irgendwie, muss man ganz ehrlich zugeben, nichts Schlechtes gegessen. Ich bin ein riesiger Fan von den ganzen Bistros, weil ich das einfach brutal finde von der, ja, also, wir saßen sehr, sehr oft in Cafés oder Bistros. Und was mir da halt im Endeffekt brutal dann gefällt, ist das, dass da halt, da haben Leute auch wirklich gearbeitet. Also die saßen da, haben am Laptop E-Mails geschrieben, keine Ahnung, wir saßen einmal neben einem Architekten, also es waren 2 Architekten, die haben da hier Innenraum, also Interieur und so weiter geplant. Und dann planen die und machen die Arbeit, ja, dann gibt's mal kurz hier einen kleinen Wolfsbarsch, einen gegrillten und so weiter, dann wird hier kurz gegessen und dann geht's weiter und dann, also ich fand einfach die Einstellung oder die grundlegende Lebenshaltung, die da vielleicht auch durch diese Kaffee-Bistro-Thematik ein bisschen hervorgerufen wird, unglaublich, unglaublich entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich mir so gesagt habe, oh, warum, das würde ich mir so gerne für uns hier auch wünschen in Deutschland, ne? Aber wir sind halt so ein bisschen die 7.30 Uhr Büro, 16.30 Uhr Feierabend, zack, 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 zack. Ich meine, das ist im Endeffekt auch ein Thema, was sicherlich nicht schlecht ist, was sicherlich gut ist, aber es ist im Endeffekt so, dass ich jetzt für meinen Teil zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in Paris bin oder sagen wir mal, wenn man nach Italien fährt, dann ist man ja mit dem ersten Espresso an der Raststätte, ist man ja eigentlich direkt im Urlaub. Weil das ist ja der Wahnsinn für uns Deutsche. So ein bisschen eine laissez-faire Lebenseinstellung, da ist man ja direkt entspannt.
Das hat man nicht gewohnt.
Ja, genau, das ist tatsächlich so. Und das ist halt für mich tatsächlich auch brutal entspannend. Geheimtipps für Paris, schwierig, weil es, finde ich, so brutal viel, es ist, also brutal viel, brutal gut, finde ich, muss man ganz ehrlich zugeben. Den einzigen Tipp, den ich geben kann, nicht zögern, alles mitnehmen, was kommt.
Ich habe mal geschaut, tatsächlich in Paris allein gibt es ja roundabout 150 Sterne-Restaurants. Deutschland hat 350.
Ja, das ungefähr. Das ist ja. Das ist brutal. Also der ja, also generell, ich glaube, das ist generell die Einstellung zum Essen, zum Lifestyle-Essen vielleicht oder zum Lifestyle generell leben oder wie was möchte ich in meiner Freizeit erleben, was möchte ich genießen. Wofür bin ich da? Ne? Und da haben die, glaube ich, eine ganz andere Einstellung, die Franzosen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das merkt man natürlich in der, das ist natürlich ein komplettes Epizentrum.
Also. Würdest du sagen, dass generell andere Länder mehr Kulinarik frönen wie bei uns?
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, da haben wir, ich will jetzt nicht sagen, einen Nachholbedarf gegenüber, sagen wir mal, zu unseren europäischen Nachbarn, muss man ganz ehrlich sagen, in denen, glaube ich, diese Thematik des, hey, zusammen essen, zusammen Zeit verbringen an einem Tisch, die große Runde mit der Familie und so weiter, das gibt es bei uns auch, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich glaube nicht so in dem Ausmaß, wie es jetzt zum Beispiel in Italien, bei den Franzosen, die Österreicher, die ganzen Benelux-Länder, das ist, glaube ich, schon eine andere Thematik. Also das glaube ich ja, dass die Kulinarik oder generell das Zusammenkommen am Tisch mit Familie, mit Freunden, mit den schönen Abend verbringen und so weiter, dass das bei unseren europäischen Nachbarn nochmal ein Stück weit einen anderen Stellenwert hat wie bei uns.
Jetzt waren wir ja gerade bei Frankreich. Ich glaube, es passt jetzt ganz gut, mit einzubauen für mich. Und zwar, ich habe ja heute ein bisschen, ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, und wir waren ja vorher auch schon live. Ich habe heute ein bisschen was anders gemacht und oder wir werden was anderes tun. Normalerweise ja. Ist es ja so. Ich habe für die Instagram-Challenge ja immer, also ihr habt es ja schon gesehen, weil die ist ja immer vor der Podcast-Folge schon online. Also jetzt, wenn ihr es hört, ihr habt es ja schon gesehen. Mhm. Normalerweise habe ich ja immer eine Zutat dabei. Jetzt hast du gesehen heute, ich habe einen ganzen Beutel voller Zutaten dabei
gehabt. Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Lag daran, als ich dir die E-Mail geschrieben habe für Vorbereitung, war das ja alles noch so der Plan.
Ja.
Jetzt war ich ja letzte Woche aber auf einer Podcast-Aufnahme und wir sind so ein bisschen abgedriftet, weil ich ja mit diesem Gedanken spiele, zu sagen, okay, vielleicht was Neues für Instagram, für euch auch, so Alltagsklassiker mal neu zu interpretieren. Mhm. Und auf einmal sind wir bei einem Gericht gelandet, das gut zu Frankreich passt. Du hast das ja schon gesehen, Camembert war ja auch dabei. Mhm. mir kam spontan die Idee zu sagen, es ist nicht Fischstäbchen Afrika-Style, das war auch eine Idee, zu sagen, lass mal uns den komplett anders interpretieren. Und ich bin mit Hendrik Ketter aus dem Nose in Berlin, Augsburg, dann dahin gelangt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen mal so diesen klassischen Backcamembert, den kennt jeder, den isst in der Regel gern jeder. Ja. Versuchen wir mal einen neuen Twist reinzubringen.
Okay. Danke dafür.
Du schnaust? Ja. Wir können ihn auch anrufen, ich hab's ihm schon vorgewarnt. und wir haben jetzt gesagt gehabt, deine Aufgabe wird es sein, ein bisschen das Thema Backcamembert Asia-Style zu machen. Mhm. Mhm. Mal was ganz Neues.
Okay, ja.
Und wer ist jetzt das ja nicht schon schwer genug?
Tolle Wurst.
Haben wir noch eins draufgelegt. Und zwar der Hendrik hat mal spontan rausgehauen, wie es er kochen würde. Mhm. Und hat mir dementsprechend den Einkaufszettel gegeben. Und du hast es ja schon gesehen, was ich alles dabei habe.
Ja, das ist einiges auf jeden Fall.
Dementsprechend würde ich dir jetzt aufs Ohr legen vom Hendrik,
ja,
was seine Idee wäre. Mhm. Und deine Aufgabe wäre es tatsächlich, seine Idee nachzukochen.
Okay. Bin gespannt.
Aber mir haben ja schon gesagt, du kochst morgen in der Früh. Also du hast einen Tag Zeit zum Überlegen.
Ich darf mir noch was überlegen, ja. Aber gut, bei den Zutaten wird spannend, ja.
Du hast schon im Vorfeld gesagt, ob du das auch für den nächsten machen darfst. Ich habe jetzt einfach spontan ja gesagt.
Okay.
Ja. Können wir uns gleich noch was überlegen, was dir dann einfällt. dann hören wir mal rein für dich, was der Hendrik so für eine Idee hatte.
Auf jeden Fall.
Ich würde den glaube ich, die einfachste Variante in dem Moment, wenn du den ersten asiatischen Twist haben möchtest, so ein bisschen Panko in die Panade mit rein, dass du einfach auch noch in dem Moment ein bisschen mehr Crisp bekommst. Wir würden einen Mango-Thai-Vanillen-Chili-Ketchup mit dazu ansetzen als Preiselbeersatz, dass man da eine Fruchtkomponente bekommt. Und jetzt kommt der fiese Part. Wir würden eine grüne Mango kaufen, die wirklich so ein Geschmacksbild ein bisschen mehr noch an eine grüne Papaya erinnert und halt dadurch auch so ein bisschen fester ist. Die in Jüchen geschnitten mit ein bisschen Frühlingslauch, Sesam und so einer kleinen bisschen scharfen Marinade als kleinen Salat oben aufgesetzt. Den können wir dann noch kombinieren mit ein bisschen Endive oder so, dass du so ein lustiges, schönes, kleines asiatisches Salatbouquet obendrauf noch bekommst.
Er hat gerade das Wort lustig gesagt.
Ja. Okay, ja, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir werden uns das heute im Abendservice nochmal durch den Kopf gehen lassen, ja, und dann mal schauen, was es morgen früh gibt für einen gebackenen Camembert Asia-Style.
Was wäre deine erste Idee gewesen, wenn du jetzt freie Hand gehabt hättest?
Ja, schon auch so ein bisschen in die Richtung, ob ich jetzt die Fruchtkomponente, ob ich jetzt da im Endeffekt sozusagen also die Frage ist natürlich, man muss natürlich irgendwie die Preiselbeere sozusagen ersetzen. Mango, Ketchup hat er es ja, glaube ich, genannt. Ne? Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin jetzt bin ich natürlich ein bisschen angefixt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir werden es ja morgen sehen.
Genau, wir werden es morgen auf jeden Fall kochen. Zutaten, nachdem ihr bei so einer Challenge ich davon ausgehe, dass nicht alles da ist, habe ich das meiste mitgebracht tatsächlich.
Ja.
War wahrscheinlich auch clever.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Dann lasst euch überraschen, beziehungsweise ich habe das Ergebnis ja schon gesehen. Wie ist dein Nervositätsgrad gerade?
Aktuell noch ganz ruhig, das wird wahrscheinlich zunehmend, wenn ich morgen anfange, wird es wahrscheinlich auf jeden Fall steigen.
Jetzt gehen wir aber gleich weiter. Wie gesagt, die Idee war ja normale so Alltagsgerichte, so schnelle Küche, nenne ich es jetzt mal, neuen Twist zu verleihen. Mhm. Ich bin da im Februar in Erfurt als nächstes. Mhm. Was hast du für eine Idee? Was darf ich mitnehmen?
Puh, das ist eine, Sehr, sehr gute Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, was ich wahrscheinlich mal ganz interessant finden wird, weil mir ja noch Thüringen fährt und Franken ja im Endeffekt so ein bisschen das Bratwurst-Thema auch immer so ein bisschen einen Twist hat mit den Thüringer Kollegen. Ja, dann wäre es vielleicht mal so ein bisschen die Thematik, wie man mal so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, also die klassische Bratwurst-Semmel, die ja hier bei uns jeder kennt, ne, die gerne im Endeffekt gegessen wird, wie man das doch mal so ein bisschen in eine Berlin-Neukölln-Street-Food-Variante umbasteln würde.
Ja, viel Spaß. Hättest du eine Idee? Darfst du mir auch ein bisschen was mitgeben, wie der Hendrik dir jetzt?
Ja, im Endeffekt ist es, glaube ich, also ich glaube, ich würde es so ein bisschen gestalten wie so einen, ich will jetzt nicht sagen wie ein Hotdog, klingt ein bisschen blöd, aber vom Aufbau im Endeffekt her, Schmelzzwiebel, eine coole Soße, die vielleicht auch über eine fruchtige Schärfe ein bisschen im Endeffekt kommt. Vielleicht auch so ein bisschen, was ich immer ganz cool finde, ist sowas wie so einen, ja, wie so einen angemachten Salat, aber nicht mit so einem normalen Dressing, sondern im Endeffekt mehr wie so ein, wie soll ich sagen, so eine Chiffonade, so ein, wie man es vom Club-Sandwich kennt, dass das im Endeffekt so ein richtig schönes, ja, schlotziges, schönes Gericht ist und dann im Endeffekt obendrauf als Topping so ein bisschen eingelegte rote Zwiebel, was Knuspriges noch, Röstzwiebeln und so weiter. Also das ist, da kann man einiges machen.
Ja, dann.
Also, ich wünsche meinem nächsten Kollegen ganz viel Spaß.
Jetzt bist ja du jemand, der den Podcast ja schon länger verfolgt.
Ja.
Wie findest du das? Neue Kategorie?
Cool, auf jeden Fall natürlich anspruchsvoll. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie lange ich morgen brauchen werde, weil es sind ja so viele Zutaten, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schon im Endeffekt ein bisschen brutal. Ich habe mich da natürlich die letzten Tage schon so ein bisschen reingeluchst und dann mal ein bisschen geguckt. Aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Die Challenge ist es natürlich im Endeffekt immer und es lebt ja, glaube ich, am Endeffekt da davon, sagen wir mal, wie gibt es teilweise der Kollege so ein bisschen vor und wie wird es dann im Endeffekt auch so ein bisschen umgesetzt? Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch nochmal das ganz Interessante. Also, weil dann, glaube ich, viel mehr oder auch nochmal ganz andere Dinge rauskommen, wie man es sich dann vielleicht erwartet hätte, glaube ich.
Ja.
Muss man ganz ehrlich sagen.
Ich bin selber gespannt. Heute erste Mal.
Ja. Toll. Für das Versuchskaninchen.
Schauen wir mal, was es ist. Ihr habt es ja schon gesehen. Wir starten gleich weiter. Wir bleiben mal beim Hendrik. Mhm. Er hat mir natürlich auch noch eine Chefrage für dich mitgegeben. Mhm. Da ist es ja immer so. Die kommt ja von ihm. Mhm. Frage mal vorneweg, kennt ihr euch eigentlich?
Tatsächlich nein. Tatsächlich nein.
Aber er hat ja Augsburg, ist ja auch nicht, gar nicht so weit weg.
Also nee, um Gottes Willen, aber ich glaube, ja, aber tatsächlich Augsburg ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Thema. Also zu meiner Schande muss ich jetzt gestehen, tatsächlich, ich war tatsächlich noch nie in Augsburg, muss ich ganz ehrlich sagen. Sorry.
Ja, er ist ja auch kein gebürtiger Augsburger, sondern auch eher ein Zugraster,
ja,
im Bayern-Sack.
Ja.
Und deswegen hat er mir für dich tatsächlich folgende Frage mitgegeben. Hör mal rein.
Ich bin gespannt.
Moin, lieber Dominik. Von mir einmal die Frage als Exilausländer an den Franken in der Runde. Was ist dein Lieblingsbier? Damit, wenn wir uns mal treffen sollten, wir auch dann wirklich zusammen ein Bierchen trinken können. Ganz liebe Grüße.
Okay. Mein Lieblingsbier.
Schwierig hier, oder?
Ja. Also hier ein passendes Bier zu finden, muss man ganz ehrlich sagen, ist eigentlich nicht schwierig. Das Schwierige ist eher, muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich bin ich gar kein Biertrinker, aber zu hohen christlichen Feiertagen, sage ich immer, also Weihnachten und so weiter, da trinke ich dann schon mal eins. Oder wenn hier die hiesigen Feste wie Schützenfest oder Bierfest sind, da trifft man mich dann schon mal an. Also da würde ich doch entweder empfehlen hier unsere sozusagen in der Gemeinde befindliche Brauerei, die Gammertbräu, super Bier, sehr herb, super Bier, oder in die andere Richtung sehen, wahrscheinlich ein bisschen bekannter, die Kulmbacher. Das sind jetzt so die zwei nächsten Brauereien bei uns. Also, man macht wahrscheinlich mit beiden Bieren nichts falsch. Und sie schmecken. Also, die Meinungen hier bei uns, muss man ganz ehrlich sagen, die gehen da sehr weit auseinander. Ja, es gibt natürlich die Fraktion und die Fraktion, da sich Kösersdorf relativ in der Mitte befindet, sage ich doch, hey, pass auf, keines ist schlecht. Jedes hat seine Fans. Und von daher, da müssen wir halt leider, wenn wir uns treffen, zwei trinken, dass sich keiner benachteiligt fühlt. Aber das, auch das werden wir hinkriegen.
Was würdest du eher trinken, wenn du kein Bierfan bist?
Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eher, gut, wenn jetzt nicht die Leute hören und ich sage, ich bin eher der Weintrinker, sagen die Leute, also der Alex, der spinnt jetzt komplett. ich muss ganz ehrlich gestehen, ich trinke generell, muss ich ganz ehrlich zugeben, sehr wenig. Und wenn, dann bin ich eher so ein bisschen der naja, wie soll ich sagen, Cocktail-Mixgetränke-Trinker, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal irgendwo feiern bin oder auf einer Veranstaltung bin. Aber ansonsten, also wie gesagt, ich trinke jetzt nicht gar kein Bier, ich trinke einfach generell relativ wenig. Und wenn es dann mal ein Bier ist, dann ist es ja entspannt in der Runde, also das passt dann schon auch.
Aber passt eigentlich gar nicht so her. Wir sind ja hier in so einer Brauereiregion. Ja,
völlig. Also ich bin hier total der Outsider. Also muss man ganz ehrlich, ich werde immer schief angeguckt, wie du hast eine Gastwirtschaft oder ein Restaurant und du trinkst kein Bier oder kein Wein und so weiter hin und her. Also hier vor allem ist natürlich bei uns jetzt direkt regional, ist es natürlich brutal das Bierthema. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Oberfranken ja die höchste Brauereidichte weltweit. Und dann kommst du her und sagst, ich trinke ein Bier oder wenig. Schwierig, ja. Aber wie gesagt, hat sich für mich einfach nicht so ergeben, aber generell ist es schon so, also die Möglichkeit, hier bei uns in Oberfranken gutes Bier zu trinken, die ist auf jeden Fall gegeben.
Liegt ja aber eigentlich die Idee nahe zu sagen, okay, man macht beispielsweise auch mal einen Gang mit Bier. Gab es den schon mal?
Tatsächlich noch nie. Es gab noch nie hier einen Gang mit Bier. Tatsächlich, wirklich noch nie.
Er wird mal Zeit.
Erwischt. Notiz für mich, Gang mit Bier. Ja.
Wird dir auf Anhieb was einfallen? Eine Grundidee zumindest?
Ja gut, ist wahrscheinlich irgendwas mit, weil es sehr naheliegend ist, irgendwas mit Schwein, wahrscheinlich ein Bauch, vielleicht ein bisschen Miso, Bier, wird sicherlich passen.
wenn wir schon bei deiner Karte sind,
ja.
Schauen wir mal auf deine aktuelle Karte. Ja. Also für mich tatsächlich eher so eine Goldkarte. Kapspris steht drauf, ich liebe Kapspris, Entenbrust steht drauf, jeder weiß mittlerweile, glaube ich, der fleißig hört, ich liebe Ente.
Ja.
deswegen, über Ente haben wir auch sehr viel gesprochen in den letzten Folgen, deswegen nehmen wir es mal raus.
Ja.
Kapspris habe ich, glaube ich, das letzte Mal tatsächlich mit Boris Rommel gesprochen.
Ja.
Was macht für dich das Kapspris besonders? Ich finde, es hat ja so einen eigenen Geschmack ja auch.
Ja, brutal. Also die Kalbsfriss-Thematik, muss man ganz ehrlich sagen, ist für uns so ein Ding, dass wir im Team mit den Jungs und mit meiner Freundin, der Madeleine, den Service hier bei uns macht, einfach so ein bisschen draufgekommen sind, dass wir gesagt haben, hey, ja, wollen wir es einfach mal auf die Karte nehmen? Ja, und da war natürlich am Anfang so ein bisschen die Thematik, isst jeder oder mag es jeder und so weiter. Da habe ich gesagt, hey, komm, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich würde es halt gern machen, weil man es, und das ist also ein bisschen die Resonanz, die wir tatsächlich von den Gästen bekommen, dass es ja das Pries gar nicht mehr so oft in irgendwelchen Restaurants gibt. Ne? Also das ist für ganz viel irgendwie ein Thema, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein Riesending. Ich finde es brutal gut. Ja, ich finde es brutal lecker, auch vom Eigengeschmack her und so weiter. Aktuell haben wir es ja gebacken auf der Karte. Was wir hier tatsächlich also ein bisschen feststellen, ist das, dass wenn es die Leute nicht in der Karte lesen, dass es jetzt Pries ist, dann gibt es eigentlich nie ein Thema damit. Sobald die dann die Karte lesen und fragen so ein bisschen am Service danach, hey, pass auf, Kalbspieß, ja, was ist das, hin und her, das und das. Also je mehr man dann am Tisch drüber spricht, ja, desto mehr sagen, vielleicht doch nicht und so weiter, bla bla bla. Aber wenn sie es gegessen haben, sagen sie, boah, brutal gut, brutal lecker. Ne? Und das ist, finde ich, halt tatsächlich an so einem Menüthema interessant. Die Leute probieren auch dann einfach mal was ich jetzt vielleicht so nicht essen würde. Beim Kalbsfüß ist es jetzt sicherlich noch ein bisschen ein spezielleres Thema, weil ich wüsste jetzt im Endeffekt nicht, dass ich jetzt zum Beispiel bei einem, sagen wir mal, hiesigen Metzger schon mal irgendwo ein Kalbsbries in der Auslage gesehen habe und gesagt habe, auch Mensch, hier, das nehme ich jetzt mal mit, ne, gib mir mal 200 Gramm für ein Freitagabendessen.
Ich glaube auch, dass die wenigsten wüssten, wie sie damit umgehen sollen.
Das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, eine ältere Generation, die weiß es, weil sie es von früher, glaube ich, noch kennen. Aber ich, also jetzt einfach, sagen wir mal, in meiner Altersgruppe, ich bin 90er Jahrgang, also die wenigsten, glaube ich, dass die wüssten, wie man es jetzt zubereitet oder es überhaupt schon mal gegessen haben. muss man ganz ehrlich zugeben. Und deswegen fanden wir das im Endeffekt brutal, also interessant ist jetzt im Endeffekt, also nicht in der Form, aber generell, Kalbsbiss ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal auf der Karte, glaube ich, genau. Und klar, es gibt im Endeffekt, muss man ganz ehrlich sagen, so ein bisschen, es gibt auch Leute, die essen es prinzipiell nicht. Ja, das ist, also ist ganz klar. Aber der Großteil ist im Endeffekt brutal begeistert, vor allem aus dem Grund, ja, tatsächlich, ob der Seltenheit, sie sind einfach froh darüber, dass sie mal wieder irgendwo einen Kalbsbiss essen können. Also die würden das in jeglicher anderen Form, würden die das auch essen. Aber die sind einfach, die sagen einfach, hey, pass auf, finden es brutal cool, dass ihr das macht und her und das und haben uns so drauf gefreut und oder die Nachfrage kommt auf, ist das Kalbsbiss noch auf der Karte? Da müssen wir schnell noch kommen, bevor sie es wechseln. Und das ist natürlich dann eigentlich eine super coole Resonanz, muss man ganz ehrlich sagen.
Also ich habe tatsächlich auch die letzten zwei Wochen immer mal wieder auf die Website geschaut. Ja, weil man es tatsächlich nicht mehr kriegt.
Ja, ja, also es ist nicht mehr so die Regelmäßigkeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen fanden wir es brutal interessant. Ich persönlich finde es brutal lecker, weil es im Endeffekt eigentlich einen extrem feinen, zarten Geschmack hat, muss man ganz ehrlich zugeben. Und ich hätte viel mehr Probleme damit, zum Beispiel jetzt eine Leber zu essen. Bei mir persönlich hätte ich viel mehr ein Thema damit. Kalbsbiss funktioniert immer. Immer lecker, immer gut. Muss man ganz ehrlich zugeben.
Für alle diejenigen, die vielleicht doch mal eins in der Metzgerauslage finden, auf was muss man achten, wenn man es kocht, wenn man es zubereitet?
Gut, es gibt im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Das Wichtigste ist wahrscheinlich, egal in welcher Form es zubereitet, hat das Kalbsbiss immer so weißliche Häute außenrum, dass die sehr, sehr gut weggeputzt sind. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, aktuell machen wir es so, wir tun es einmal kurz 7 Minuten abkochen, sage ich jetzt mal. Wir haben es aber das letzte Mal auf der Karte gehabt. Da haben wir es im Endeffekt einfach roh gebraten. Also ich fand beide Sachen extrem lecker. Was man im Endeffekt davor immer noch machen muss, wenn man es vielleicht kauft, dass man es nochmal wässert. Na, also einfach in ein Behältnis geben, Wasserhahn leicht aufdrehen, volllaufen lassen und immer sich durchspült. Man sieht es dann im Endeffekt so ein bisschen an der Farbe, dass sich das nochmal verändert. Und ansonsten, ja, auch geruchstechnisch würde ich wahrscheinlich im Endeffekt sagen, einfach, aber wenn das beim Metzger ausliegt, dann dürfte es jetzt eigentlich kein Thema sein.
Schauen wir noch auf einen weiteren Gang. Wahrscheinlich so der Local Hero Gang, ja. Der wahrscheinlich nicht ausbleibt. Tatsächlich überrascht er mich jetzt, weil er sehr weit vorne kommt. Ich hätte ihn jetzt eher weiter hinten erwartet.
Ja.
Konfiertes Bamberger Hörnchen Topfen. Jetzt ich wieder mit meinem Französisch. Vacherin-Mont-d'Or.
Ja.
Hat sich zumindest gut angehört. Ich glaube, es war grundsätzlich trotzdem total falsch. Und die schwarze Walnuss.
Genau.
Wie muss ich es mir vorstellen? Und warum da vorne und nicht weiter hinten?
Ja, das Bamberger Hörnchen, muss man ganz ehrlich sagen, das hat bei uns eine sehr, sehr lange Geschichte. Also generell ist das Bamberger Hörnchen seit dem ersten Tag tatsächlich auf der Karte. Kommt so ein bisschen daher, dass wir tatsächlich das Bamberger, also meine Eltern, die Bamberger Hörnchen noch selber anbauen. Das ist im Endeffekt so ein bisschen aus dem landwirtschaftlichen Thema raus entstanden. Und dann ist ja im Endeffekt eine alte deutsche Kartoffelsorte, das Bamberger Hörnchen. Eignet sich, kleiner Tipp am Rande, eignet sich auch super zu Bratkartoffeln. Ist im Endeffekt ein konfiertes Bamberger Hörnchen, das wir sozusagen aushöhlen, sozusagen. Also es ist im Endeffekt kein Innenleben mehr hat. Und dann füllen wir das sozusagen mit einer Topfen Vacherin-Mont-d'Or-Creme. Ist im Endeffekt so ein bisschen so ein lauwarmes Gericht. Kommt im Endeffekt dann oben noch eine schwarze, selbst eingelegte Walnuss drauf. Und das ist jetzt einfach so ein bisschen, also aktuell fahren wir das Thema so, das Bamberger Hörnchens, das ist immer unser Klassiker, so ein bisschen im Wandel der Jahreszeiten. Ja, also das ist jetzt aktuell noch die, sagen wir mal, Bamberger Hörnchen Winter Edition. Und genau, mit dem Käse, mit der Nuss, also man kennt ja im Endeffekt, sage ich jetzt mal, das, ich will jetzt mal sagen, vom Raclette, so ein bisschen übertrieben, überspitzt gesagt, ne, Thema Kartoffel, Käse, das ist doch mal was ganz Angenehmes. Und das haben wir sozusagen in unser Bamberger Hörnchen reingepackt. Und ja, das ist tatsächlich so ein bisschen zu einem Signature-Tisch geworden. Wir hatten es schon mit Trüffel, wir haben es schon mit Liebstöckel gefüllt und so weiter und so fort. Und es dreht sich eigentlich alles, also entstanden oder grundlegend entstanden, ist das Thema aus dem Gericht heraus, das es in Franken gibt, es so ein schnelles Samstag-Mittagessen. Und das ist einfach der Kartoffel mit weißem Käse. Ja, das ist im Endeffekt ja nichts anderes wie ein Pellkartoffel mit einem Quark, mit einem angerührten Quark. Und das ist sozusagen, am Anfang stand es auch noch so auf, Kartoffeln mit weißem Käse. Und das war im Endeffekt am Anfang so ein Thema, wo wir gesagt haben, hey, das spiegelt uns als Restaurant oder das, was wir hier sein wollen oder das, wie wir die Leute abholen wollen, brutal gut wieder. Und das ganz Lustige ist im Endeffekt das, wenn man sich jetzt mal Fotos teilweise anguckt von vor 4 Jahren, wo es das konfierte Bamberger Hörnchen auch schon gab, und guckt sich das sozusagen jetzt an, dann kann man an diesen Abfolgen ganz klar sehen, okay, pass auf, wie sich ja unser Restaurant einfach so ein bisschen weiterentwickelt hat. Und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, ist das brutal cool. Ich finde es halt cool, weil es einfach eine extreme Verbindung hier zu dem Gasthaus ist, hier zu der ganzen Geschichte des Hauses. Genau, und deswegen ist das Bamberger Hörnchen für uns ein Klassiker, den wir das ganze Jahr lang spielen können.
Bei dir ist mit drauf schwarze Walnuss. Kann man ja, also ist es leicht, eine schwarze Walnuss, sag jetzt mal, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, herzustellen. Also ich selber würde es nie machen, allergietechnischen Gründen schon allein.
Ja.
Sag jetzt mal, ist ja schon, man sammelt ja, soweit ich das weiß, sag jetzt mal, die Walnüsse schon lange bevor sie reif sind.
Genau,
du korrigierst mich.
Ja.
Wie geht's dann weiter? Oder kann man es überhaupt auch zu Hause machen? Oder eher schwierig?
Also man könnte es zu Hause machen. Ich empfehle es in der privaten Haushaltsküche wahrscheinlich nicht. Im Endeffekt ist es so, also man sagt, man soll im Endeffekt die Nüsse bis vor Johanni, der 24. Juni, Juli,
also, wir sagen jetzt 24. Juni, ihr korrigiert uns, wenn wir falsch
liegen. Genau, alle Angaben eben ohne Gewähr sammeln, also da ist im Endeffekt die Nuss am Baum noch grün. Genau, da muss man schon mal extrem aufpassen, weil wenn man die nämlich ohne Handschuhe oder irgendwas sammelt, dann kriegt man im Endeffekt sehr braune Hände und das geht sehr, sehr schwer wieder weg. Schon mal das erste Thema. Dann werden die im Endeffekt eingestochen, diese Nüsse, und dann muss man die, also wir haben das im Endeffekt so gemacht, dann werden die erstmal gewässert. Also alles eingestochen, in einen Eimer mit Wasser. Und dann wird jeden Tag das Wasser einfach gewechselt. Und das geht mal so, ja, sagen wir mal, 8 bis 10 Tage, wenn die dann jeden Tag. Und dann im Endeffekt kocht man sozusagen wie so einen, es gibt, also meine Mutter hatte im Endeffekt sozusagen eine süße Variante von diesem Fond und eine saure Variante, gab es ein Rezept bei uns. Und dann haben wir das im Endeffekt sozusagen ein bisschen süßlich eingekocht. Und dann werden die sozusagen, dann machen wir die wie in so Weggläser ein und dann stehen die erstmal da. Und dann werden diese Nüsse tatsächlich dann irgendwann schwarz. Und also der Prozess ist halt im Endeffekt einfach sehr aufwendig. Man muss halt den richtigen Zeitpunkt abpassen, wann man die sammelt. Es lohnt sich jetzt nicht wegen 5 Nüssen. Also generell würde ich den Prozess schon als mittelmäßig aufwendig beschreiben. Aber ich finde es halt einfach ganz cool, wir haben das damals gemacht, weil ich das eigentlich schon immer mal machen wollte. Ich wollte es einfach tatsächlich mal ausprobieren. Und dann kam im Endeffekt meine Mutter und hat gesagt, oh Gott, dieses Jahr haben wir so viele Nüsse, was machen wir mit denen? Der ganze Baum ist frei. Ich sage, komm, dann tun wir jetzt auch schon mal was runter, machen das im Endeffekt ein. Und das muss man ganz ehrlich sagen, war ein super Thema. Und wenn wir das jetzt natürlich mit einer Kartoffel, die wir auch noch selber anbauen, in einem Gericht auf unserer Karte präsentieren können, dann ist das natürlich einfach ein Riesenthema.
Gibt's was, wo dich im Moment noch reizt? Du hast ja gesagt, das wolltest du unbedingt mal ausprobieren. Gibt's was, wo du sagst, das will ich demnächst irgendwann mal ausprobieren?
Puh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Fällt mir, muss ich ganz ehrlich zugeben, so spontan, aktuell, ne, nix ein. Also das ist, ja, man muss ganz ehrlich sagen, generell so ein bisschen die Ideen, die wir generell, sagen wir mal, für die Karte benutzen, die kommen im Endeffekt teilweise auch so ein bisschen ja, aus den Jahreszeiten raus. Ne? Wir haben hinter dem Haus im Endeffekt auch noch eine riesige, sagen wir mal, Streuobstwiese und tatsächlich auch so ein bisschen der Bezug zu der Landwirtschaft ist bei uns natürlich immer noch so ein bisschen ein Thema und so kommen wir tatsächlich da ab und zu mal in Sachen, wo man sagt, hey, oder hier hat die Mutter noch ein altes Rezept oder was wir hier sehr, sehr gern machen, ist zum Beispiel, wir legen so ein bisschen diese, kennt man vielleicht im Endeffekt auch noch, das Thema Senfgurke, legen wir hier auch noch im Endeffekt ein. Da hatten wir im Endeffekt zum noch ein Rezept von der Oma und so weiter. Und ich glaube, ich habe in 5 von 10 Läden, egal zu welcher Jahreszeit, gefühlt meine Mutter angerufen und hat gesagt, Mutter, ich brauche jetzt dieses Rezept für die Senfgurken, wir wollen Senfgurken einlegen. Und meine Mutter hat mich dann jedes Mal irgendwie verbessert und hat gesagt, ja, die kannst eigentlich jetzt nicht einlegen, weil das ist eigentlich, also früher wurde das anscheinend so gemacht, wenn man jetzt Salatgurken im Garten angepflanzt hat und hat mal zwischen den Blättern eine Salatgurke vergessen, dann schießt die irgendwann auf und wird gelb. Und die hat man dann sozusagen hergenommen und dann Senfgurken eingelegt. Also eigentlich aus einer sehr überreifen Salatgurke wurde das hergestellt. So. Und dann hat sie gesagt, ja, das kannst du nicht so einfach machen. Und dann haben wir tatsächlich immer, also einen Landwirt gefunden, tatsächlich, der tatsächlich aus der Region stammt, wo meine Freundin herkommt, also aus dem schönen Hohenloher Land in Baden-Württemberg, der tatsächlich solche Schälgurken, nennen sie sich, anbaut, die dann zu diesen Senfgurken verarbeitet werden. Und dann haben wir einfach so eine rote Kiste, also man muss sich die, so eine Gurke ist ungefähr 50 Zentimeter lang und hat einen Durchmesser von, keine Ahnung was, 15 Zentimeter, also sind Riesendinger. Und die haben wir tatsächlich eingelegt und ja, also da kommen teilweise einfach die Ideen so ein bisschen aus, hey, was wurde denn früher schon mal gemacht, wie kann man irgendwas einlegen, wie kann man irgendwas haltbar machen, oder was gab es vielleicht im Endeffekt früher schon für Gerichte, muss man ganz ehrlich sagen.
Jetzt, wenn man zu dir kommt und jetzt keine Lust auf Fine Dining hat, dann hat man ja sonntags beispielsweise ja auch noch eine andere Möglichkeit, da seid ihr eher genau. Klassischer unterwegs.
Genau, also das ist im Endeffekt so, das gibt es auch schon, ja, ich sage jetzt mal, gefühlt seit 200 Jahren im Haus, Sonntagmittag oder beziehungsweise so war im Endeffekt, das war so ein bisschen der Haupt, ja, Tag, sage ich jetzt mal, oder das Hauptgeschäft, sage ich jetzt mal, meine Eltern, das war tatsächlich dieser klassische Sonntag, dieses klassische Sonntagmittagessen, was natürlich hier auf dem Land und generell, glaube ich, im Fränkischen eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Und für meine Freundin, die Madeleine, und für mich war im Endeffekt auch von Anfang an klar, dass wir diese, naja, sagen wir mal, Tradition beibehalten wollen, weil wir uns im Endeffekt einfach gesagt haben, hey, pass auf, das ist eine brutal coole Sache, hat einen ganz anderen Drive wie jetzt zum Beispiel unter der Woche das Menü, weil es ja ein reines à la carte Geschäft. Und einfach aus dem Grund, weil wir eigentlich auch gern Sonntagmittagessen gehen, sage ich jetzt mal. Also wir wären eher so ein bisschen die Sonntagmittagesser, weil ich immer sage, am Sonntagabend, da möchten die Leute auch in Tatort schauen und möchten dann nicht mehr so sehr zum Essen gehen. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen das Thema und daraus ist das entstanden. Ist im Endeffekt immer so, es gibt tatsächlich 4 Gerichte, eine Vorspeise, ein Dessert aktuell, wechselt jeden Sonntag. Davon sind im Endeffekt immer 2 traditionelle Bräten, die wir hier bei uns auf einem oder in einem Holzofen herstellen noch, den es noch in der Küche gibt, also mit Scheitholz geschürter Ofen, der steht noch in der Küche. Und hier klassische Klöße, Rotkohl, klassische Beilagen dazu. Und dann gibt es immer, sage ich jetzt mal, noch 2, ich will immer nicht sagen Alternativgerichte, aber dann gibt es halt, sage ich jetzt mal, diese Woche gibt es einen Rumsteak mit Kaffee de Paris Butter und mal eine selber gemachte Pommes oder einen Coq-au-vin geschmoren oder ein Bœuf Bourguignon und. Letzte Woche gab es einen Stroganoff zum Beispiel. Einfach coole, sehr gut gekochte Gerichte einfach. Das war so ein bisschen die Idee, dass wir gesagt haben, hey, pass auf, das ist vielleicht so ein bisschen das Thema, weil wir vorhin ja über Paris gesprochen haben, das ist ja vielleicht so ein bisschen das Thema des German Bistro. Also es gibt ja in Deutschland schon so Gerichte, wo man sagt, hey, so ein bisschen die ich will jetzt gar nicht sagen die Hausmannskost, aber wir haben ja extrem gute, also wir haben, die deutsche Küche ist, da muss man ganz ehrlich sagen, eine sehr, sehr gute Küche, das muss man ja schon ganz ehrlich sagen. Und da gibt es schon auch so manche Klassiker, wo man sagen muss, hey, die sind echt geil. Und die kann man echt mal gut machen. Und das ist halt so ein bisschen das Thema, was wir am Sonntag spielen. Und was wir halt im Endeffekt, oder was man generell hier dann am Sonntag merkt, ist halt das, es ist halt viel, viel lockerer. Ja, nochmal ein Stück, weil einfach, also jetzt nicht lockerer, weil das Menü also unter der Woche anstrengend ist oder weil man sich da zusammenreißen muss oder sonst irgendwas, sondern weil einfach das Klientel ein ganz anderes ist. Da ist die Familie mit Kindern, da ist die Großfamilie mit der Oma an den Feiertagen und so weiter. Also das ist einfach ein sehr, sehr geselliges Thema. Die Lautstärke ist ein bisschen anders. Das macht einfach viel, also es macht einfach Fun, ja, da drin zu sein, weil der Raum halt einfach brutal lebt. Ja, und das ist im Endeffekt schon ein Thema, was ich gesagt habe, was wir unbedingt dabei behalten wollen, weil es echt extrem cool ist. Und das merken wir schon brutal, dass im Endeffekt die Thematik am Sonntag in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, oder die Jahre, wo wir das machen, einen unglaublichen Zulauf erfährt. Weil das, glaube ich, schon so ein Thema ist, dass viele Leute jetzt hier, vor allem hier aus der Umgebung, die kennen so eine Küche, ja, von der Mutter, von der Oma. Und ich erkläre es dann immer so, ich sage halt, ja gut, wenn du halt jetzt mit 25 oder 28 jetzt mal noch feiern gehst am Samstag, dann hast du halt jetzt am Sonntagmorgen nicht so viel Lust, zwei Rouladen in die Röhre zu schieben, sondern da sagst du lieber, ey komm, wir schlafen bis 11, stehen dann gemütlich auf und irgendwann um 12:30 gehen wir halt mal zum Essen. Das ist, glaube ich, entspannter.
Ja, und mit Blick auf die Uhr?
Ja.
Ach, verflogen,
ja. Brutal. Brutal, ja.
Würde ich zum Ende kommen.
Ha, ja.
Aber es ist natürlich so, wie es immer ist. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört dir. Gibt es noch was du mit raushauen möchtest an alle, die gerade zuhören?
Ja, was möchte ich raushauen an die Leute? Gute Frage. Jetzt muss ich mich ganz kurz nochmal sammeln, dass ich irgendeinen Schuss erzähle. Generell ist es, glaube ich, so, geht raus, geht in die Restaurants. Ich glaube, wir haben super Gastronomen in Deutschland, eine super vielfältige Küche hier, die Kollegen im Endeffekt, glaube ich, auch bieten. Probiert aus, seid da neugierig, vergleicht vor allem tatsächlich auch. Das wird wahrscheinlich unbewusst generell immer so ein bisschen passieren. Fragt, habt da keine Scheu und so weiter ein in Restaurants. Also das ist auch tatsächlich sowas, was wir immer so ein bisschen feststellen. Vor allem bei dem jüngeren Publikum. Es gibt eigentlich jetzt im Endeffekt, es wird einem keinen den Kopf runterreißen, wenn man das erste Mal in ein Sternelokal geht oder das erste Mal essen geht, auf so einem Niveau. Wenn es da Fragen gibt, einfach auf die Leute zukommen oder einfach fragen. Also ich sage immer ganz leise zu den Leuten, das ist auch manchmal so ein Grund, warum die Leute da sind. Dass wenn es eine Frage gibt, dass man sie einfach stellen kann. Das ist, glaube ich, ein Thema, was mir so ein bisschen am Herzen liegt. Ich glaube, oder generell die Gastronomie. Wir brauchen junge Leute, die ja essen gehen. Wir brauchen junge Leute, die sowas auch schätzen. Und das geht natürlich teilweise nur über einen gewissen, hey, ich traue mich mal, oder über einen gewissen Lerneffekt. Wir hatten es ja vorhin im Endeffekt darüber, wann geht man das erste Mal in ein Sternerestaurant? Man sucht verzweifelt nach irgendeinem Grund, gehen zu können. Ich sage euch eins, man kann auch einfach so in ein Sternelokal gehen. Also man braucht generell keinen Grund, außer dass man einen schönen Abend haben will, Zeit zu zweit verbringen will, Zeit für sich. Genießt es einfach. Es ist extrem entspannend. Es ist wahrscheinlich ein Erlebnis, das man tatsächlich nie wieder vergisst.
Absolut. Kann ich so also bestätigen.
Das wäre jetzt so, was ich euch da draußen noch mitgeben will.
Absolut. Also vergisst man definitiv nicht. Ist eine Erfahrung fürs Leben. Also genau. Alle, vor allem das erste Mal.
Ja.
Und tatsächlich, das kam über einen Hörer, der Tipp zu mir, und ich werde es umsetzen in den nächsten Tagen, Wochen. Vielleicht ist es auch schon umgesetzt, wenn die Folge draußen ist.
Ja.
Er hatte mich darum gebeten, vielleicht eine Google-Karte zu entwerfen mit den Restaurants, wo ich schon überall war, damit man sich im Vorfeld sich auch über den Koch informieren kann. Finde ich eine coole Idee.
Ja, das ist eine coole Idee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Werde ich umsetzen.
Ja.
Werdet ihr dann demnächst den Link über die Website finden.
Ja.
Ich werde euch informieren, wenn es soweit ist. Und dann erfahrt ihr natürlich auch schon die eine oder andere Hintergrundgeschichte, bevor ihr zum Essen geht.
Ah ja, auf jeden Fall. Das ist eine super Idee, muss man ganz ehrlich sagen.
Und damit sind wir ja schon am Ende angelangt.
Wahnsinn.
Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept vom Dominik findet ihr auf der Website oder auf Instagram. Weißt du schon, was es gibt, oder wird es bei dir auch eine Überraschung?
Nein, wir werden wahrscheinlich dieses konfierte Bamberg-Görnchen präsentieren.
Dann freut euch drauf. Und wir hören uns dann tatsächlich in zwei Wochen schon wieder aus Thüringen. dritte Mal von 4 Restaurants, bald habe ich sie alle durch. Ja.
Super.
Und mit dem vierten stehe ich schon in Kontakt, das kann ich euch auch schon verraten. Also wahrscheinlich 2026 Thüringen Haken dahinter und dann ab in Saarland.
Ja, auf jeden Fall.
Von daher gesehen, wir hören uns in 2 Wochen. Wir verabschieden uns.
Dankeschön, schön, dass ihr dabei sein durft und kräftig reinhören. Danke für die Fragen, war ein super Gespräch.
Und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin, ciao, servus und macht es gut.